Hi und herzlich willkommen beim UX Design Podcast der Sovanta. Mein Name ist Timo Eising, ich bin Head of Design bei der Sovanta und heute unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Christoph über das Thema UX Design Research, warum man das auf keinen Fall in einem Projekt weglassen sollte und welche Methoden sich eigentlich am besten dafür eignen. Viel Spaß beim Zuhören! Hi Christoph, schön, dass du heute mal bei uns im UX Design Podcast dabei bist. Bevor wir starten mit dem eigentlichen Thema UX Research heute, vielleicht eine kurze Introduction von dir selbst. Wer bist du? Was machst du? Wie lange bist du auch schon bei der Sovanta?
Genau, Christoph Chanhin. Ich bin Senior UX Designer bei der Sovanta seit 5 Jahren jetzt. Und genau, das Thema Research, da bin ich im Research-Team bei uns mit ein paar Kolleginnen und Kollegen und wollen das auch ein bisschen pushen.
Ja. Ja, ist ja auch, also aus meiner Sicht ist es ja ein ganz aktuelles Thema auch. Jetzt gerade die letzten Wochen zeigen ja viel, was im AI-Bereich geht und zeigen einem vielleicht auch in Zukunft die Grenzen auf seines eigenen Schaffens. Braucht man uns als UI-Designer in dem Sinn? UX, glaube ich, kann man ausklammern, aber UI wird vielleicht zumindest in Teilen abgelöst. Und da sehe ich da auch eine sehr große Wichtigkeit von UX Research an sich, weil das wird die AI, glaube ich, nicht in zeitnaher Zukunft zumindest irgendwie übernehmen können.
Ja, sie wird es auch selber als Ressource brauchen. Also man muss vielleicht grundsätzlich sagen, dass gerade wenn solche neuen Technologien kommen, dass man sich dann schon nochmal darauf zurückbesinnen muss, dass man letztendlich Produkte für Nutzer machen, die das im Alltag benutzen. Das ist genau diese Gefahr, dass man irgendwie ein Team hat, was ein Produkt entwickelt, dann fliegt irgendwie ein Buzzword, also ich will jetzt nicht sagen, AI ist nur ein Buzzword, aber wenn da kommt irgendeine neue Technologie, dann wacht einer nachts auf, oh, ich habe eine Idee, das muss jetzt bei uns rein ins Produkt irgendwie. Und es überhaupt keinen Benchmark gibt, was eigentlich die Nutzer von dem Produkt erwarten, was die im Alltag brauchen. Ich meine, das beste Produkt ist eben unsichtbar. Und genau, und wenn das dann völlig überladen ist und dann, ja, dann funktioniert das auch einfach nicht, dann fliegt das nicht.
Ja, ich glaube eben, da ist UX Research einfach essentiell, um irgendwie die Bedürfnisse der Nutzer auch zu erfassen, um zu gucken, was muss ich tun, wo muss ich mein Produkt hinentwickeln, damit ich halt die Bedürfnisse auch erfülle und dafür muss ich sie halt kennen.
Genau, ich meine, man kennt das ja, man hat bestimmt auch schon so Projekte gehabt, dann sitzen dann Leute im Raum und überlegen, welche Features braucht man überhaupt, welche braucht man nicht, was kann denn in diesen Sprint rein, wenn man agil arbeitet, was wollen wir als erstes drin haben, wie priorisieren wir das? Und dann wird im Prinzip verhandelt. Ne?
Ja,
und man könnte natürlich auch einfach am Anfang des Projekts erstmal ordentlich schauen, was brauchen die Nutzer, wie arbeiten die jetzt? Und was ist denen wichtig? Und vielleicht auch mal zuschauen, wie funktioniert deren Job, ihr Day-to-Day-Business, ne?
Ja.
Und dann hat man eigentlich einen Benchmark. Dann kann man halt auch sagen, okay, schönes Feature, aber vielleicht jetzt am Anfang nicht so wichtig. Oder vielleicht, und dann schiebt man es in den Backlog und dann bleibt es da vielleicht auch am besten.
Ja, ja, auf jeden Fall spannend. Und ich vielleicht lass uns auch mal kurz in die Methodiken. Du hattest jetzt kurz schon so angerissen, so mal schauen, vielleicht auch mal fragen. Was sind denn so aus deiner Sicht so die Methodiken, die sich jetzt für Anfänger vielleicht oder für jemanden, der auch im Projekt das vielleicht noch nie gemacht hat, was sind denn so die typischen Methoden, die man eigentlich probieren sollte oder muss?
Also die heilige Dreifaltigkeit des Researchs ist für mich einmal das Shadowing. Es ist einfach so, dass Menschen, wenn man sie fragt, was sie wollen, kriegt man was anderes raus, als wenn man zuschaut, was sie machen. Und jemanden einfach mal zuzuschauen, wie der seinen Job macht, das ist Shadowing, ne? Das hört sich auch ein bisschen wie Ninja an, ne? Shadowing. So aus dem Schatten rausgucken, ja. Möglichst unsichtbar bleiben, Notizen machen. Und wenn ich dann zum Kunden gehe, oder nicht zum Nutzer gehe, und dann schaue ich irgendwie, der hat irgendwie 5 Post-its irgendwie an seinem Bildschirm kleben. Eins ist vielleicht, sollte eigentlich nicht sein, aber da ist ein Passwort oder so, ja, so Prozentzeichen oder sowas. Ja, dann weiß ich schon Bescheid, wo dann vielleicht die ersten Erkenntnisse sein könnten. Und Shadowings sind auch interessant, wenn es schon eine Anwendung gibt. Aber auch wenn es noch ein analoger Prozess ist. Also das ist in beiden Fällen super interessant. Und das wird dann flankiert, das ist die zweite Methode, das ist dann das Interview. Und da bin ich dann auf der Verstandsebene. Ne? Das ist da irgendwie das System A1 und das System 2 Brain. Das eine ist tun und machen und aus dem Bauch raus. Aber ich will dann natürlich auch wissen, wie sehen die ihren Job? Was schmerzt momentan? Die Pains, ne? Was ist irgendwie super nervig, müssen sie jeden Tag machen? Vielleicht in der Zeiterfassung die Termine aus Outlook ein nach dem anderen eintragen in die Zeiterfassung, obwohl das vielleicht auch automatisch gehen könnte, solche Sachen. Ne? Da kommt dann ein bisschen was raus. Einfach so Sachen, wo man eigentlich ja, jeden Tag ein Problem hat. Und vielleicht auch, was sie sich wünschen für die Zukunft. Im Interview kann man so ein bisschen mehr auf der Verstandsebene dann drauf eingehen. Und wenn dann das Projekt dann erstmal läuft, und das ist der dritte wichtige Baustein in diesem Research-Thema, gerade nützlich bei agilen Projekten, wo man ja dann auch oft Zwischenstände hat, Prototypen hat, dass man dann auch sagt, ja, dann testen wir das mal. Dann nehmen wir uns nicht zu viel, ist gar kein großer Aufwand. Ich nehme 3 bis 5 Leute, mehr macht gar keinen Sinn. Das ist ein qualitativer Test, das ist kein quantitativer. Das heißt, mir geht es gar nicht darum, irgendwie eine statistische Relevanz herzustellen, sondern ich will Dinge entdecken, die nicht funktionieren.
Das ist eigentlich wie so ein zweites Shadowing nochmal.
Genau, so ich gucke denen zu und mache mir dann auch wieder Notizen. Und da findet man immer super viel raus, was man sofort umsetzen kann, was die Anwendung stark verbessert. Ne? Also abseits von irgendwelchen krassen neuen Features, einfach nur gucken, naja, also das Menü funktioniert noch nicht so ganz, die Navigation funktioniert noch nicht ganz, die Leute finden was nicht in der Anwendung, was eigentlich da ist. Und vielleicht auch mal sehen, was versuchen die denn? Was ist ihr mentales Modell? Wie versuchen sie das in der Anwendung dann umzusetzen? Das ist dann auch wieder das Tun und Machen, wo man dann ja zuschaut.
Ich finde, da verschwimmt ja auch Shadowing und Interview manchmal so ein bisschen, weil man will ja auch im Shadowing, zumindest in manchen Konstellationen, dann, dass dieses Speak Out Loud, also dass laut ausgesprochen wird, was denke ich mir vielleicht auch, genau. Was mache ich jetzt? Ja. Beim Usability-Testing oder Testing später auch absolut relevant, ja.
Genau. Ja, in der Regel koppelt man das, also zumindest beim Shadowing macht man eigentlich auch, also in der Praxis machen wir das Interview gleich da, dann haben wir den
meisten,
Termin schon gemacht.
Die meisten ne? Wollen sich ja auch äußern, also es ist ja genau. Immer so ein bisschen, die wollen ja die Gelegenheit dann oftmals auch nutzen, ihr Feedback mitzugeben und nicht nur sich zugucken zu lassen.
Ja, genau. Und die heilige Dreifaltigkeit, weil es gibt natürlich noch andere Methoden, aber die bilden einen Kern, der unverzichtbar ist. Ne? Wenn ich so ein Shadowing gemacht habe, Leuten im Betrieb zugeschaut habe, ne, bei so Business-to-Business-Projekten, wirklich sehe, wie agieren die, dann kann ich auch so eine Process-Map, wo ich dann sehe, wer ist alles an einem Prozess beteiligt, viel besser ausfüllen. Ne? Dann kann ich viel besser sagen, okay, der muss eine Übergabe an den machen und dann muss jemand hier unterschreiben und so weiter. Also das sind Sachen, Process Map, ne? Das wäre dann mal die Gesamtübersicht kriegen und auch mal gucken, wo ist vielleicht was überflüssig? Wie kann ich das denn schlanker kriegen, den Prozess? Ja. Genau, und da sind wir dann auch noch mal stärker da sind wir fast schon in der Prozessberatung manchmal. Also es ist schon immer so ein bisschen ganzheitlich zu sehen, wie kann man die User Experience verbessern. Manchmal muss man auch einfach einen Businessprozess anpassen.
Ja, ich glaube, also den größten Hebel haben wir ja genau, wenn wir das tun.
Genau.
Also nur eine schöne neue UI mit ein bisschen besserer UX, ein bisschen besserer Usability bringt uns ja nicht so weit, wie wenn wir den Prozess. Und das finde ich beim User Research auch so spannend, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir lernen ja Prozesse auch bei uns jetzt, bei unseren Kunden kennen. Ich hatte da vorher keine Ahnung von. Also wenn ich jetzt überlege, ich laufe da mit einem Heizungsbauer mit und versuche den zu verstehen, wie arbeitet der in der täglichen Interaktion, da hätte ich ja da würde ich normalerweise nie dazukommen. Das finde ich ein super interessantes Aspekt bei uns.
Ja, ist für den Kunden oft auch interessant. Ich hatte witzigerweise einmal einen Kunden, der wollte es mit angucken, der wollte einfach mit dabei sein. War total überrascht, weil auf der Ebene hat er es gar nicht gesehen. Ne? Dann wird dann dort irgendwo beschlossen, das muss noch gemacht werden in dem Business-Prozess. Was das dann in der Realität bedeutet für die Leute, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, das war so ein Projekt, wo man so einen Lagerarbeiter hatte, die dann irgendwie einen langen Gang erstmal laufen mussten, da dann was aus dem Drucker holen und so weiter. Das ist so. Und irgendeiner hat dort gesagt, da brauchen wir aber noch mal den und den Prozess drin. Ne? Und ja, dann ist er wieder rausgeflogen.
Ja. Ja, auch spannend, finde ich. Ist ja auch die Konstellation, wie setze ich so ein Reuser Research, gerade Thema Interview und Shadowing auch auf. Ist ja, finde ich, auch immer ein Spannungsfeld, wo man sagt, will ich den Kunden, also der uns beauftragt, wirklich mit dabei haben? Oder wird das dann nicht zu sehr zur Prüfungssituation?
Genau, ja, das generell. Also beim User-Test sagt man ja, wenn es möglich ist, hast du halt nur die zwei. Der einen User-Experience-Designer, der eben den Test durchführt. Und dann hast du vielleicht noch jemanden, ein Protokoll führt.
Ja.
Bei Remote brauchst du das aber schon fast nicht. Du kannst es auch aufnehmen, wenn natürlich die Leute einverstanden sind. Und dann kannst du danach das Protokoll nachziehen. Also dann hörst du es dir halt nochmal an, schreibst es nochmal auf. Und genau.
Aber was sind denn aus deiner Sicht auch, also ich hatte jetzt ja schon Prüfungssituationen gesagt, aber gibt es aus deiner Sicht auch noch andere Vorteile, warum vielleicht es besser ist, dass wir als Experten das machen und auch als, sag ich mal, für den Nutzer unbekannte Experten machen, ja, anstatt jetzt?
Ah, da gibt es einfach Best Practices. Also es ist halt ähnlich wie Journalismus, ne, dass du halt dann, also es ist sogar ziemlich vergleichbar, die Interviewsachen, dass man beim Interview auch viel aus dem jemanden rausbekommt, der vielleicht auch erstmal reserviert ist, dass man die richtigen Fragen stellt und ja, also generell vielleicht ein bisschen weniger spricht und vielleicht auch, ja, da gibt es eigentlich viel, viel zu beachten, was auch nicht, das habe ich einmal gelesen, da mache ich es, sondern das wirklich Übung ist. Ne? Dann beim Shadowing nicht aufzufallen, nicht zu stören, ist zum Beispiel, ja, da nicht irgendwie den Arbeitsablauf auch zu stören.
Mhm.
Eigentlich will ich ja sehen, wie arbeitet diese Person im Alltag. Und genau, also in dem Fall war es unproblematisch, den ich vorhin erwähnt habe, aber ich glaube, man muss das halt immer bewerten, je nach Kunden.
Auf ja, also ich hatte auch schon Situationen, wo sie ja wirklich gesagt haben, ja, können wir nicht noch 3-5 Leute mitschicken? Wir würden das auch gerne mal sehen, wo ich sage, also nee.
Ja, genau.
Dann müssen wir genau über das reden, was du gesagt hast. Dann müssen wir, nehmen wir es vielleicht auf, wenn das wirklich so relevant ist. Auf der anderen Seite sage ich da auch immer, ich will ja denjenigen auch da nicht auf das Tablett stellen und sagen, jetzt wird genau geguckt, was du da machst. Ja. Weil am Ende ist es ja viel wichtiger, was ziehen wir aus dem User Research raus und was ist auch dann unsere Interpretation davon, ohne das jetzt auf eine spezielle genau. Person zu mappen.
Ja. Also was klar ist, einen Vorgesetzten, das geht halt nicht mit reinzunehmen. Ja. Und das Passwort, was ich eben erwähnt habe, was dann auf dem Post-it klebt, wenn dann der Datenschutzexperte oder der IT-Security-Experte dann auf einmal dabei ist. Also dann fühlen sich die Leute, machen den vorher weg, den Post-it oder so. Also nee, macht keinen Sinn. Ich glaube, das ist wichtig, klar. Kommt immer drauf an. Und man muss dann auch damit rechnen, eine Aufgabe zu kriegen. Ne? Dann müssen wir einer weniger sein, dann muss protokolliert werden.
Ja, also das vielleicht auch, lass uns darauf nochmal kurz eingehen, so vom Team-Setup auch. Was sagst du denn, wie viele Leute braucht man?
Also einer ist zu wenig in der Regel, weil klar, du kannst es im Zweifel machen. Es ist halt oft so in Projekten, dass wir dann im Doing tatsächlich dann nur ein oder zwei UX-Designer haben. Aber allein es ist einmal das Vier-Augen-Sehen mehr als zwei, aber es ist natürlich auch das Notizen machen. Wenn man die dann vergleicht von zwei Leuten, sind dann verschiedene Dinge da. Und sowohl beim Interview als auch beim User-Test, beim Shadowing jetzt weniger, ist natürlich auch nochmal ganz relevant, dass man natürlich interagiert mit dem Nutzer oder der Nutzerin. Also da fehlt dann, da muss man sich ein bisschen drauf konzentrieren auch. Also das Interview sowieso, das ist eigentlich, da braucht man auf jeden Fall zwei.
Ich finde auch beim Interview kann man ja auch die Aufnahmefunktion noch eher nutzen und dann kannst du es vielleicht auch transkribieren lassen sozusagen. Ja. Aber ich bin da voll bei dir. Ich finde, man muss mit dem Gegenüber interagieren, man muss da für den sein und nicht jetzt hier die ganze Zeit versuchen mitzuschreiben und dann können wir noch mal langsamer. Nee, weil das bricht den Flow ja dann auch.
Ja, und man gewinnt letztendlich nicht wirklich was, wenn man es aufnimmt, muss man die ganze Aufnahme nochmal durchgehen. Ja. Das heißt, dann kann man auch gleich noch jemand Zweites reinnehmen.
Ja, ja.
Voll. Insofern gewinnt man da nichts und nur das Ergebnis kommt auch später. Ne?
Ja.
Ist dann auch gar nicht das Ziel. Also ich sage immer, test early, test often. Also so oft wie möglich solche Methoden machen und die dann auch nicht kompliziert machen. Keine durchgestylte Dokumentation, sondern das Protokoll, wie man es aufgenommen hat, klar, nochmal durchgehen, aber so schnell wie möglich die Ergebnisse auch nutzen. Also gerade bei agilen Projekten, ich mache einen User-Test, der Sprint geht 2 Wochen. Ich möchte das so schnell wie möglich in Tickets kippen, ne? Also ist dann der, dass die Entwicklerin dann auch sofort sieht, okay, das hat Prio 1, das kam aus dem User-Test raus. Das hat den Nutzer irgendwie 5 Minuten gedauert, bis er da irgendwie rauskam aus der Situation. Das haben wir aber schnell gefixt, irgendwie sowas. Ne? Und wenn das dann 3 Wochen, 3 Monate dauert, bis das dann mal in der Anwendung ist, dann ja, hat man vielleicht die Nutzer bei einem schon verloren. Oder ja. Die ärgern sich schon.
Ja, ich finde, also gerade, das hat mich jetzt auf so einen Gedanken gebracht, den ich immer ganz interessant finde. Ich habe den einerseits beim User Research, andererseits auch beim Design Thinking, wo ich sage, wenn wir die Nutzer da mit reinnehmen, in beide Formate auch irgendwo, finde ich, hat man hinten raus halt immer auch so dieses trojanische Pferd oder diesen Ambassador, wie du den auch nennen kannst. Das finde ich halt auch so ein, ist ein echt angenehmer Nebeneffekt, weil du hast halt einfach Leute, die fühlen sich involviert und die ja vertreten dann diese App auch in dieses Unternehmen mit rein, die werben für dieses Produkt, weil sie sagen, ich habe da mitgewirkt, das ist wirklich gut, probiert das mal aus.
Ich glaube, es ist auch die Erwartungshaltung heutzutage. Also ich glaube, es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Vor allen Dingen, man spart sich eine Menge Stress dann später. Man muss es aus meiner Sicht sowieso machen. Es gibt immer wieder Projekte, wo dann der Kunde sagt, nee, wir haben die schon gefragt. Und da kommt dann wieder genau, was ich gesagt habe. Das eine ist das System-1-Denken, den Leuten zuschauen, wie handeln sie tatsächlich, und das andere, was sie sagen. Und wenn man die Leute halt fragt, ja, irgendwas sagen die dann.
Ja, vor allem, wenn der Vorgesetzte sie fragt.
Ja, eben. Und wenn dann, es muss dann schon nochmal realer sein. Und die meisten sind ja auch immer überrascht, was bei solchen User-Tests rauskommt oder bei solchen Shadowings. Aber was dann später im Team dazu führt, ne, jeder hat vielleicht auch einen bestimmten kreativen Input in ein Projekt, hat bestimmte Vorstellungen. Das hatte ich eingangs erwähnt, ne, der Product Owner, ne, hat eine ganz coole Idee oder so. Ja, dafür muss auch Platz sein in so Projekten, aber letztendlich hat man dann Benchmark. Wenn man ein Shadowing gemacht hat und ein Interview, dann weiß man, okay, das ist den Leuten wichtig, das haben wir gesehen, das können wir einschätzen. Dann kann man wenigstens auch Sachen bewerten dann später, die dann auch das Produkt verbessern, also wo man dann auch nicht im Dunkeln tappt, was am Ende wesentlich mehr Zeit und Geld kosten kann einfach oder auch in der Regel tut. Ja. Worst case, das Produkt floppt einfach oder wird nicht angenommen.
Ich glaube auch, also ich glaube, die Annahme eines Produkts ist halt entscheidend, genau. Beeinflusst dadurch. Und ich finde das auch immer interessant, da gibt es ja auch dieses Spannungsfeld zwischen, ich will ja Innovation machen und Innovation erreiche ich, glaube ich, nicht dadurch, nur indem ich Leute frage, was wollt ihr? Gibt es ja auch diesen berühmten Satz von, ich glaube, Henry Ford, der ja dann auch immer sagt, ja, hätte ich die Leute gefragt, was wollt ihr, dann hätten sie schnellere Pferde gesagt, aber nicht das Auto. Ich glaube, das ist aber genau dieser entscheidende Faktor. Ja, nicht nur fragen, sondern das, was du auch sagst. Wir müssen halt auch gucken. Und wenn wir gucken, dann kommst du dahin. Dann siehst du die kleinen Details.
Ja, und dann gibt es auch nochmal die Sache, den Kontext sich anzuschauen von den Nutzern. Das gehört auch zur Research dazu. Nicht bei der heiligen Dreifaltigkeit dabei sollte, aber natürlich im Idealfall immer gemacht werden, diesen Customer Journey. In welchem Kontext bewegt sich denn unser späterer Nutzer oder unsere Nutzerin, dass man einfach versteht, wo ist vielleicht auch Druck von außen, wo sind vielleicht bestimmte Abhängigkeiten zu anderen Abteilungen und solche Sachen. Wenn man die versteht, kann man Prozesse auch nochmal verbessern. Ne? Und dann die User Experience verbessern. Also wenn man da weiß, da wartet einer immer 3 Wochen auf eine Unterschrift und wird dann ständig angerufen, warum die noch nicht da ist, aber kann es selber nicht machen, dann klar, dann ist das auch sowas, was man, kann man da was mit der App machen, kann man da was verändern. Und genau, und bei den Sachen, die diese Leute tun und ihrem Kontext, sieht man halt eher, wo Innovation drin ist, als wenn, die kennen ja nur das, was sie kennen. Und wenn sie dann auf der Verstandsebene sagen, was sie gerne hätten, ja, dann, da kommt dann nicht unbedingt was raus. Ja. Manchmal kommt so eine Innovation natürlich auch von ganz außen, ne, dass man klar. Dann, aber sich in den Nutzer reinversetzen zu können, ist halt mehr, als den einfach zu fragen.
Genau, also ich glaube, auch wenn die Innovation von ganz außen kommt, dient so eine Research-Aktivität trotzdem auch, das auch zu verifizieren. Also, weil wenn du den Nutzer kennst, dann kannst du vielleicht auch selbst diese Idee von außen einschätzen, funktioniert das?
Ja, und es ist auch immer wieder anders. Also ich merke zum Beispiel, ne, was wir eigentlich immer hatten beim User Experience Design. Wie können wir die Anwendung schlanker gestalten, wenig visueller Klatter, sagen wir da, ne, dass du halt nicht zu viel auf dem Bildschirm hast. Aber dann hatten wir zum Beispiel ein Projekt mit Data Science, wo wir Finanzen vorhergesagt haben einfach. Und auf einmal war es genau umgekehrt. Dann wollten die Nutzer mehr Transparenz wissen, wie kam das denn jetzt zustande? Das ist die Zahl, die ich früher selber gemacht habe und mir selber ausgerechnet habe oder in irgendeiner Excel-Tabelle selber kalkuliert habe. Ich möchte verstehen, was da dahinter steckt, sonst nehme ich das nicht. Sonst nehme ich diese ganze aufwendige Data Science-Geschichte, die ignoriere ich in der Anwendung. Und, ne, und daraus entsteht dann eben auch diese Einsicht, man hat bestimmte Paradigmen, auch als UX-Designer hat man bestimmte Paradigmen, wo man sagt, ich will so einfach wie möglich gestalten, und dann merkt man so, ja, aber in diesem Projekt ist das Bedürfnis vielleicht ein anderes. Oder vielleicht auch generell mit Data Science kommt das jetzt auch.
Ich denke auch, also gerade diese Artificial Intelligence hat ja genau diese Frage immer, wie groß ist das Vertrauen in diese Technologie und was muss sich da aber aus UX-Sicht, genau wie du beschreibst, noch an Hintergrundinfos vielleicht an der einen oder anderen Stelle mitgeben, damit das Vertrauen auch hergestellt wird.
Ja, und die Lösung ist dann auch nicht nur beim Designer oder bei der Designerin, dann muss man natürlich mit Data Science sprechen und die sagen einem, ja, das ist ein Thema, was uns beschäftigt, wir haben da ein paar Sachen, die man machen könnte, und dann findet man da was raus. Aber das sind, glaube ich, so Sachen, deswegen es super wichtig ist, letztendlich mit den Endnutzern und Endnutzerinnen in Kontakt zu sein, am besten bevor das Projekt losgeht und am besten auch, wenn es schon gelauncht ist, weil das ist natürlich auch da findet man dann nochmal Sachen raus. Dann kann man auch mit mehr quantitative Sachen machen, also zum Beispiel den UX-Score, den wir haben, also Fragebögen und sowas, wo du dann einfach guckst, wie wird es denn insgesamt angenommen und vielleicht auch in der Gesamtheit der Nutzerinnen und Nutzer rauszufinden, wo sind da die Punkte, die wir verbessern können, wo man dann auch wieder qualitativ nachfasst, also auch wieder mit Interviews eventuell, okay. Da kann man dann drauf Bezug nehmen.
Ja. Ich würde jetzt gerne trotzdem noch mal ein bisschen zurückspringen, also nicht wieder ins Testing reingehen, sondern doch noch mal an den Anfang, weil wir holen uns Infos, wir erfragen Infos, wir schauen, dass wir Infos reinkriegen. Jetzt, wie steht das Ganze aber auch in Verbindung mit Design Thinking? Wo im Design Thinking triffst du, glaube ich, sehr viele Annahmen, wo du erschaffst Personas. Natürlich machen das auch Leute, aber wie siehst du da so ein bisschen den Unterschied oder die Übergabe vielleicht auch in diesen Prozess?
Ich sehe gar keinen so großen Unterschied. Also das Ziel vom Design Thinking ist ja, sich in die Nutzerinnen und Nutzer rein zu versetzen, sich in die Schuhe von denen zu stellen. Das heißt auch die Methoden, die Persona zu machen, ne, wirklich konkret eine Person sich auszudenken. Warum ausdenken? Also man kann die verifizieren. Das, was man zum Beispiel im Design Thinking Workshop macht, kann ja der Start sein, um dann so eine Persona immer weiter schärfer zu fassen, wirklich mit den Leuten dann zu sprechen. Vielleicht merkt man da, okay, da gibt's mehrere Personas, die so in die Richtung gehen. Vielleicht kann man das zu einem Archetypen zusammenfassen. Also einfach dieses in die Schuhstellen noch weiter treiben. Ich denke auch immer bei diesen Workshops, im Idealfall fängt man da lebende Dokumente an, die einen dann über das ganze Projekt begleiten, wo man dann immer sagt, okay, wir haben wieder eine super Insight. Vielleicht kann man dann auch in diesem Workshop manche Insights gar nicht kriegen. Ja, dann in einem Projekt da ging es dann um eine App, die auf der Baustelle benutzt wird. Stellt sich raus, die meisten Leute, die dort arbeiten, die App benutzen, haben nochmal eine Schutzhülle um ihr Gerät, und dann sind so Sachen, die findest du halt im Workshop nicht raus, ne? In so einem Design Thinking Workshop. Aber, also verschlechtert dann die Sicht, sowas. Und sowas findest du im Workshop nicht raus. Aber du kannst im Workshop schon anfangen zu sagen, okay, das sind auf jeden Fall mal unsere Nutzer, und was nehmen wir machen wir für Annahmen? Und dann auch, hat man ja auch ein Ziel für das Research. Dann kann man auch sagen, hier wollen wir ansetzen, bei diesen Leuten. Mit denen wollen wir mal sprechen.
Wie wir es aber ja auch häufig, finde ich, in Projekten machen, ist ja eher, dass wir den Research sogar vorne anstellen. Also dass wir sagen, wir versuchen natürlich die Interviews und so und den Prozess ja auch zu verstehen, erstmal im Vorhinein. Aber wir versuchen natürlich auch in die Workshops mit den Customer Journeys sozusagen schon reinzugehen.
Genau, kommen wir mal ein bisschen aufs Projekt an. Genau. Aber in den meisten Fällen wird man natürlich so Research immer ganz vorne anstellen. Ja. Aber es gibt auch oft einfach Fälle, wo, ja, wo dann im Workshop tatsächlich mal an eine Gruppe gedacht wird, an die vielleicht noch niemand gedacht hat.
Klar, und so. Dann musst du nochmal nachfassen. Und
dann fasst man nochmal nach. Aber das ist, glaube ich, eben auch genau dieser Ping-Pong-Prozess. Also Design Thinking sollte ja auch möglichst weit vorne erstmal stattfinden. Und mit mehr, umso mehr Info die Leute natürlich in so einen Workshop reingehen, umso besser. Gerade wenn man dann auch ein bisschen arbeiten will und konkrete Sachen zu Papier bringen will. Genau, also aber aus meiner Sicht sind das zwei Dinge, die in Abhängigkeit zueinander stehen. Also muss man schon im Idealfall auch beide machen.
Ja. Jetzt hattest du teilweise schon die Übergaben und so ja auch angesprochen. Auf was sollte man denn zum Beispiel beim Thema Dokumentation von User Research auch achten? Oder was sagst du, was sind da irgendwo auch so Best Practices?
Gibt es so ein Spannungsfeld, ne? Also gerade wenn ich sowas aufnehme, gibt es natürlich auch bestimmte datenschutzrechtliche Dinge. Ne? Also wenn ich aufnehmen will, dann muss die Aufnahme gelöscht werden, aber das Transkribierte, das kann ich dann beibehalten. Und man muss es vielleicht so sehen, also im Idealfall ist es so gut direkt transkribiert, aufgenommen, die Fragen sind so gut gestellt, dass es auch interessant ist zu lesen, wenn es ein Interview ist. Aber es macht halt Sinn, das in so eine Persona einzubauen. Ne? Und ich glaube, das Ziel ist aber nicht, dann irgendwelche Dokumente zu produzieren, die dann irgendwo verstauben in irgendeinem Confluence oder auch einfach in einem Keller, je nach Kunde, ne? Sondern diese Dokumentation auch lebendig zu halten und immer weiter auszubauen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Ziel. Aber die sollte auf jeden Fall gut genug sein, dass wenn jemand neu ins Projekt kommt, dass er sich auch selbstständig damit befassen kann. Ich glaube, das ist wichtig. Aber ich finde, da sind dann viele Sachen aus dem Design Thinking, viele Methoden auch super hilfreich, um das auch interessant zu machen.
Ja.
Die genannte Persona ist auch ein super Dokumentationstool letztendlich.
Ja. Ja, also was ich auch häufig erlebt habe, ist trotzdem auch wirklich nochmal so eine Art Ergebnispräsentation, um das dieses typische Management-Slide auch irgendwo raus zu generieren, weil ich kann natürlich auch in einem Workshop, wenn ich jetzt genau diesen Übergang zum Design-Thinking-Workshop zum Beispiel habe, kann ich natürlich jetzt nicht durch den detaillierten User-Research gehen, sondern brauche ich ja auch so eine komprimierte Version.
Genau. Ich meine, der Traum ist natürlich, dass ich im Design-Thinking-Workshop jemanden von tatsächlichen Nutzern habe und jemand vom Management. Ne?
Ja.
Das wäre natürlich der Traum, aber das kommt immer dann drauf an. Wie.
Ja.
Ja, aber genau, also aber ich glaube, ich meine, das ideale Projekt, klar, Research, aber eben auch Design Thinking Methoden. Ich denke, letztendlich kommt man aber ohne Research Methoden immer wieder in Sackgassen im Projekt.
Ja. Ja, also ich glaube, als guter UX-Designer gehört das einfach auch dazu. Also wenn ich in so ein Projekt reinkomme und ich merke dann irgendwie, ist hier vorher nichts passiert in User Research, wisst ihr, für wen ihr das hier macht und so. Ich finde, die Fragen müssen einfach beantwortet sein. Und da reicht mir auch nicht, dass jemand sagt, das ist jetzt für den Bauarbeiter dort, sondern dann, ich will ein bisschen mehr wissen. Also wo ist der unterwegs? Was macht der so typischerweise? Also, weil das gibt mir mehr Sicherheit auch, um dann ein gutes Konzept zu erarbeiten.
Ja, man muss die Leute auch immer wieder einfangen, wenn eine Zeit lang war User Experience Design in aller Munde. Es ist immer noch, aber ne, das ist jetzt einfach schon ein bisschen her. Und dann wurde das auch mehr beachtet. Aber es gibt immer so einen Drang, das immer wieder zu vergessen, dass man, dann wird man auf einmal dann doch wieder, schaut man nur noch nach Best Practices, was ja auch wichtig ist, ja, klar. Aber dann wird das wieder vergessen. Ich meine, in anderen Branchen ist es ja auch so. Ich meine, wenn ich ohne Architekt irgendwie ein Haus baue oder ein Auto ohne Designer, ja, also das wird halt, würde nicht so richtig fliegen, ne? Und
ja, da würde man sich nicht nur auf Best Practice verlassen.
Eben. Ja, und vor allem kann man es dann auch nicht, ne? Man muss sich auch ein bisschen eigenständig machen. Aber oder so, ne, einfach Produktdesign. Und ein bisschen sehe ich es auch so. Wir sind ja auch, letztendlich machen wir ja Produkte und müssen natürlich gucken, das ist die Messlatte auch, was Leute erwarten. Und ich glaube, das wird dann oft vergessen. Also es gibt immer noch ein bisschen, das wird halt von irgendeinem Bill Gates in der Garage zusammengetüftelte Software, eine Person. Das ist immer so die romantische Vorstellung, aber das eigentlich hat sich die Branche stark professionalisiert in den letzten Jahren, indem sie eben auch geschaut hat, naja, wir brauchen doch ein bisschen mehr als nur das Tüfteln und überlegen, was kann man da irgendwie noch dran bauen.
Ja, und das trifft ja auch genau das, was ich eingangs auch erwähnt hatte. Ich sage, AI kann dann natürlich in gewissen Teilen vieles abnehmen in Zukunft, aber ich finde, User Research ist immer noch was, das ist einfach notwendig. Und gerade wenn ich auch in unseren Umfeld reinschaue, wir machen viele Fury-Apps, es werden tendenziell auch mehr Fury-Apps. Und ich meine, da ist sozusagen viel schon da, aber auch die SAP liefert immer so ihre Standardlösungen aus. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das passend für jedes Projekt für jeden Kunden ist, sondern da ist der User Research dann essentiell, finde ich, um die beste Lösung zu bauen.
Ja, wir sind ja der Human Factor, das heißt, wir müssen mit den Humans, ne, mit den Menschen sprechen. Ja. Und ich finde, es wird sogar noch wichtiger, gerade bei so Data Science Projekten. Ne? Das wird für die Leute ja immer abstrakter zu durchschauen, es wird vielleicht einfacher, aber es wird auch, also auch das Gefühl irgendwie zu verstehen, was passiert, ist ein großes Thema, das hatte ich eben schon erwähnt. Aber Technologien wirft immer Fragen auf. Und es ist ja ein bisschen unsere Aufgabe, die Leute ein bisschen an die Hand zu nehmen bei neuen Technologien. Und das ist gerade die Rolle des UX-Designers, denke ich, dass diese Mensch-Maschine-Interaktion, dass es sich eher wie ein Kaffeetrinken anfühlt als ein sehr seltsames Gespräch. Ne? So letztendlich, dass man das Gefühl hat, ich komme da irgendwie gut klar, fühlt sich gut an.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon viele, viele, viele Themen angeschnitten. Das zeigt, dass da noch einiges an Potenzial ist, über was man vielleicht auch in Folge Podcasts auch drüber reden sollte. Ich würde aber zum Abschluss gerne nochmal kurz mit dir drüber sprechen, wie User Research einerseits bei uns gelebt wird. Und damit meine ich vielmehr auch, wie ist denn auch unser Team dahingehend aufgestellt. Wir haben ja auch jetzt seit ein bisschen länger sogar schon dieses Thema oder das Team Research Ops. Mhm. Und vielleicht kannst du dazu noch ein paar Wörter sagen. Was macht ihr eigentlich so?
Oh, Research Ops ist, glaube ich, schon mehr als zwei Jahre. Ich denke, es war vor der Pandemie schon am Start. Und ja, wir sind ein kleines Team von 3 bis 4 Leuten. Es wechselt immer mal. Und wir beschäftigen uns eigentlich nur damit, wie wir ganz am Anfang des Projektes, aber auch projektbegleitend, was wir für Methoden anwenden können. Und wie wir die Best Practices intern auch machen, also wo wir dann auch bei uns Leute weiterbilden, aber auch Produkte, ne, wie den UX-Score, wo wir dann sagen, okay, wir haben jetzt mal ein Experience-Management-Produkt, wo App ist schon auf dem Startmarkt oder die alte App, die ersetzt werden will, wird mal getestet. Und dann haben wir auch quantitative Methoden. Ne? Vielleicht ganz kurz, qualitativ sind eben die, wo es mir nicht darum geht, auf einer großen Ebene irgendeine Zahl rauszukriegen. Irgendwie 60% der User gefällt die App nicht, ne? Oder finden die hässlich. Das ist eine wertvolle Info. Aber das ist quantitativ. Aber qualitativ will ich wirklich rausfinden, warum. Warum ist das so? Ne? Dann sehe ich halt, okay, die Bedienung funktioniert nicht, weil ich jetzt gesehen habe, die 3 Personen, die ich mir angeschaut habe, irren irgendwie in der Navigation rum, finden die Buttons nicht, verstehen irgendwie eine Grafik nicht, die dargestellt wird. Und ja, das ist dieser Unterschied. Und wir machen für beide Sachen Lösungen, die wir in Projekten dann einfach idealerweise standardmäßig einsetzen. Und dann gibt es eben noch diese Zusatzgeschichten, ne, so, die auch ein bisschen an der Grenze zwischen quantitativ und qualitativ sind. So Eye-Tracking-Geschichten haben wir uns angeschaut oder AB-Testing, was dann auch wieder quantitativ ist. Und wir müssen natürlich gucken, ein bisschen mit dem dahinterstehen auch, wie erklären wir diese verschiedenen Methoden auch im Kontext und wie arbeiten die zusammen? Also auch dieser ganzheitliche Blick, weil klar, ne, wenn dann jeder denkt, AB-Testing ist doch super, ich mache 2 Designs und dann schaue ich, was besser ankommt, dann habe ich die beste Lösung. Naja, wenn beide nicht so toll waren, die ich da reingekippt habe, dann bringt es mir auch nichts. Dann hätte ich vielleicht doch vorher mal zuschauen sollen, gucken, wo die Probleme sind, dann verbessern, dann vielleicht 2 Lösungen machen. Ne?
Ja. Auf jeden Fall. Ja, was ich auch immer cool finde bei euch, ist ja der Newsletter. Also, dass wir selbst intern einfach nur diesen Newsletter immer wieder haben, damit wir auch up-to-date sind. Was macht ihr eigentlich? Also, das begrüße ich ja auch immer sehr.
Genau. Also, wir haben ja auch Leute, die super Research machen, die jetzt bei uns nicht im Research-Ops-Thema drin sind oder im Team drin sind, sondern die schon wissen, was man da so macht. Aber für die es einfach super hilfreich ist, auch einfach genau, einfach nochmal so eine Wissensdatenbank dann zu haben. Das ist ja auch unsere Aufgabe intern, dass wir Und auch wenn, genau, und wenn jemand Interesse hat, also ne, wenn wir jetzt irgendwie jemanden bei uns von Sales oder Projektmanagement oder einen Entwickler oder ein Data Scientist, wenn die einfach mal wissen wollen, was passiert da, warum wird das so gemacht, dass das auch so geschrieben ist, dass, ja, dass man es versteht. Ja.
Dann zum Abschluss als allerletztes vielleicht noch die wichtigsten Tipps an unsere Kunden, warum User Research gemacht werden sollte.
Ja, unbedingt immer machen, weil wenn es nicht gemacht wird, kauft man sich eine ganze Reihe von Problemen ein. Wie gesagt, dass die Teams dann dauernd diskutieren, was machen wir rein, was machen wir nicht rein. Und oft am Ende auch immer das Risiko besteht, dass das Produkt vom Kunden nicht angenommen wird oder vom Nutzer. Ja, das ist bei Business to Business nicht ganz so fatal wie bei Business to Customer, aber ist dann halt trotzdem teuer. Ne? Wenn jeder von meinen Nutzern für die Zeiterfassung, sagen wir mal, wir machen ein Zeiterfassungstool, ja, 10 Minuten braucht pro Tag anstatt 5, dann kann man sich ja ausrechnen, ne? Was das bedeutet, wenn man irgendwie einen Betrieb mit, keine Ahnung, 20.000 Leuten hat, bei großen Kunden. Also was das finanziell auch bedeutet. Und dann ist es vielleicht gar nicht so teuer, das vielleicht zu machen. Und ich glaube auch grundsätzlich, grundsätzlich sollten wir das auch so anbieten. Ne? Das wird so gemacht und es sollte auch nicht gestrichen werden. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass der Kunde dann auch immer weiß, naja, wenn du es weglässt, machst du, da gehst du schon ein großes Risiko ein. Ne?
Ja, spannend und super interessant. Aber jetzt die Zeit irgendwie auch schon wieder am Ende. Und also vielen Dank, dass du heute da warst. Das hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, das wird nicht die letzte Folge sein, in der wir uns unterhalten. Ich glaube, wir müssen da ein paar Themen mal rausgreifen und uns mehr Zeit für nehmen, da auf einzelne Themen vielleicht mal drauf zu blicken. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Also, ich glaube, ist auch schön, mal diese Information rauszukriegen, ja, aus unserem Research-Team. Und ja, freue mich aufs nächste Mal.
Genau.
Und ja.
Cool, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, das war unsere Folge zum Thema UX Design Research. Wir haben darüber gesprochen, welche Methoden gibt es, warum sollte man UX Research auf keinen Fall weglassen und wie lässt sich das Ganze mit dem Thema Design Thinking verbinden. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.